Okay, jetzt läuft auch das Audio. Wir sind in der großen Fragestunde zum Workshop. Ich werde mit der Technik callen zwischendurch, weil hier alles ein bisschen anders ist. Jetzt laufe ich hier rum und hier ist auch die Kamera. Das ist ja der Raum, wo ich umschalte zwischendurch. Es wird gerade schief gehen. Ich entschuldige mich jetzt schon. Wir haben ein bisschen gesammelt auf unserer Wunschliste und ich schalte jetzt zu der Tafel, damit Sie das sehen. Ja, das ist die richtige Tafel. Auf unserer Wunschliste steht erstens, dass ich ein bisschen was Allgemeines zur Prüfung sage, denn es ist ja mündlich. Und vorhin habe ich mich mit einem Studi unterhalten. Schöne Grüße. Durch Sie ist mir nochmal klar geworden, dass manche von Ihnen ja noch gar keine mündliche Prüfung an der Uni in Mathe hatten. Sodass also wirklich sinnvoll ist, dass ich ein bisschen was dazu sage. Also vielen Dank, dass Sie mich daran erinnert haben. Das war gut, das ist mir erst im Nachgang so richtig klar geworden. Und dann hat auch eine Person konkret nachgefragt, wie läuft es ab, wo ist es überhaupt, was muss man da machen, womit muss man ungefähr rechnen. Also dazu. Dann wurde ich gebeten, dass ich nochmal Beispiele mache zum Legendre-Symbol, wie rechnet man das aus, Werkzeugkästen, bla bla bla. Dann kommt Körpererweiterung, algebraischer Standpunkt versus linearer Algebra-Standpunkt, speziell das Thema Basis. Dann wurde ich gefragt zu Prozentenkörpern, da klären wir nachher, was die Fragen genau sind. Und Ringe, was gilt wo? Mal schauen, wie viel Zeit wir haben. Ich fange einfach oben an. Einverstanden? Das heißt, ich stelle mich jetzt einfach vor die Tafel, auf der die Kamera ist. Und quatsche ein bisschen und dann gucken wir, was Sie für Fragen haben. Hauptsache, mir scheint nicht, hallo, Hauptsache, mir scheint nicht die ganze Zeit die Sonne ins Gesicht. Okay, dann stehe ich also jetzt hier. Und ich schlage bestimmt immer aufs Mikro, mir tut das so leid, aber ich brauche heute echt meinen Schal. Mir ist die ganze Zeit so kalt. So. Zunächst mal gibt es zwei Zutaten. Der eine Teil ist die offizielle Anmeldung zur Prüfung im Löwenportal. Das müssen Sie bitte machen. Und der andere Teil ist eigentlich nur eine Terminvereinbarung mit mir. Nächste Woche bringe ich diese Zettel mit so Zeitslots. Da schreiben Sie dann einfach Ihren Namen rein, dahin, wo Sie die Prüfung machen wollen. So, das beides müssen Sie machen. Löwenportal und bei mir beim Zettel eintragen. Wenn Sie das nicht selber machen können, weil Sie verhindert sind zu den Vorlesungszeiten, dann ist das auch kein Problem. Dann beauftragen Sie einfach eine Person, sich da einzutragen, Sie da einzutragen. Das müssen Sie nicht selber machen. Ich kenne ja auch Ihre Handschriften normalerweise gar nicht. Also dann einfach eine Person Ihres Vertrauens losschicken und sagen, da bitte eintragen. Und dann läuft das hoffentlich. Wenn es sich irgendwo total knubbelt und irgendwas gar nicht funktioniert, dann sprechen Sie mich an. Wir haben bisher das immer gelöst mit den Prüfungsterminen. Das hat immer funktioniert. Und bei diesen Listen wird es so sein, dass es da ein paar frühe Prüfungstermine gibt, schon im Januar und auch schon relativ früh im Januar, weil ein paar Leute sich das gewünscht haben und weil das Leute sind, die auch nur den LAS-Teil brauchen. Dann kann man Anfang Januar schon die Prüfung machen. Das geht. Da sind wir dann mit allem durch, was LAS-relevant ist. Das können Sie gerne machen. Und deswegen gibt es da diese frühen Termine und noch ein, zwei versprengte für Leute, die aus irgendwelchen Gründen die Prüfung einfach früh machen wollen. Da habe ich gesagt, stelle ich mich drauf ein. Und dann gibt es halt den Hauptprüfungszeitraum mit ganz vielen Terminen. Da ist hoffentlich für jeden Geschmack was dabei. Früh, spät, Wochentag, bla. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann sprechen Sie mich an, dann lösen wir das. So, wie läuft das dann ab? Im Idealfall sind Sie also erstens inhaltlich gut vorbereitet und haben mich vorher alles gefragt, was nötig war. Sie sind im Löwenportal angemeldet für die Prüfung und Sie haben einen tollen Prüfungstermin bei mir. Und dann kommen Sie einfach normalerweise in mein Büro. Falls das nicht dort ist, sondern zum Beispiel bei Atle, weil der ein größeres Zimmer hat, dann sage ich Bescheid. Aber der Plan ist, dass Atle und Imke die beiden Leute sind, die die Prüfung mit mir zusammen machen. Die teilen sich das irgendwie auf, wie die das machen wollen. Und dann sitzen wir da also zu dritt. Atle oder Imke und ich und Sie. Und wir reden einfach ein bisschen. Mehr ist es nicht. Da liegt Papier und Stifte. Sie können sich auch Ihr eigenes Zeug zum Schreiben mitbringen, wenn Sie wollen. Sie können auch an die Tafel gehen, wenn Sie möchten. Das geht auch in der Prüfung, dass Sie da stehen und irgendwie erklären. Aber auf jeden Fall erwarte ich, dass Sie mit mir sprechen. Sie können Dinge aufschreiben, Sie müssen nicht. Und noch ein Hinweis, auch das war vorhin kurz Thema. Wenn Sie irgendwo an andere Notationen gewöhnt sind oder wenn Sie sich selbst irgendwo andere Notationen überlegt haben, die Sie klarer finden, dann können Sie die in der Prüfung benutzen, solange Sie das erklären. Wenn Sie also schon mal Algebra gehört haben, irgendwo anders und sich irgendwie an meine Idealschreibweise nicht gewöhnen konnten, zum Beispiel, und die andere Schreibweise nehmen, dann müssen Sie mir das einfach nur am Anfang einmal sagen und dann kann ich mich darauf einstellen. Das geht. Was nicht geht, ist, dass Sie Resultate aus anderen Vorlesungen benutzen, um Fragen zu beantworten, die ich Ihnen stelle, die dann dadurch viel einfacher werden oder so. Das geht nicht. Sie müssen sich schon an den Inhalt dieser Vorlesung halten. Heißt also Vorlesung, Übung, Podcast-Gedöns, was auch immer, alles, was dazugehört,
dürfen Sie benutzen. Wenn ich an irgendeiner Stelle möchte, dass Sie etwas selbst begründen und nicht aus der Vorlesung zitieren, dann werde ich das sagen. Kann also sein, dass ich Sie bitte, Dinge zu beweisen, Dinge auszurechnen, irgendwelche Argumente zu erklären. Wir haben quer durch die Vorlesung immer wieder mal so kleine Lemmata, die wirklich nur einen kurzen Beweis haben, aber wo ich gut erkennen kann, ob Sie verstanden haben, worum es da geht, was die Definitionen bedeuten, wie man die Sachen verknüpft. Und all das ist dann Gegenstand der Prüfung. Das geht wirklich quer durch die Themen. Wie gut wir durchkommen, hat auch was mit Ihnen zu tun. Je mehr Sie drumherum reden, je öfter ich nachfragen muss, desto weniger Stoff schaffen wir. Das wirkt sich irgendwann auch auf die Note aus. Sie müssen also da Ihre eigene Strategie finden und das können Sie ja auch miteinander üben. Wie gehe ich damit um, wenn ich zum Beispiel eine Frage nicht verstanden habe, wenn ich mir nicht sicher bin oder so? Üben Sie das, reden Sie darüber, fragen Sie mich auch einfach. So, da gibt es kein Kochrezept, was für alle Menschen gleich funktioniert, denn Sie gehen ja auch unterschiedlich in so eine Prüfung rein. Manche sind super ruhig, manche sind total aufgeregt. Ich tue alles, um das für Sie so angenehm wie möglich zu machen, damit Sie Ihr Wissen abrufen können. Denn das will ich ja sehen. Ich will ja nicht sehen, wie reagieren Sie unter Stress, sondern ich will sehen, was haben Sie aus der Vorlesung mitgenommen. Deswegen bin ich normalerweise ganz ruhig und ganz freundlich und frage nochmal nach oder lasse Sie kurz nachdenken oder einen Schluck trinken oder einen Schokobon essen oder was auch immer gerade hilft. Und wenn Sie aus irgendwelchen Gründen denken, dass diese Prüfung für Sie irgendwie stressig ist, Sie mehr Zeit brauchen, was auch immer, dann sprechen Sie mich einfach vorher an und dann klären wir das und gucken. Ansonsten sitzen wir da halt. 20 Minuten, 20, 25 ist so das, was ich mir als Richtwert für die Prüfung vorstelle. Da schafft man mehr, als man so denkt, wenn man einmal drin ist. Und Sie müssen mit allem rechnen, von konkrete Sachen ausrechnen, bis hin zu argumentieren, Dinge beweisen. Und man kann sich in dem Zeitraum dann ja auch ungefähr vorstellen, was da so kommen kann und was nicht kommen kann. Natürlich werde ich Sie nicht bitten, irgendeinen Beweis zu erklären, für den wir insgesamt 3 Vorlesungen gebraucht haben. Das ist in der Zeit vielleicht nicht so gut zu machen. Kann aber sein, dass ich dann frage, ja, das war ein wichtiger Satz, was waren denn die 2 Hauptideen im Beweis? Und wenn Sie dann 2 gute Ideen haben und mir die sagen und die erklären können, freue ich mich. Oder vielleicht frage ich bei einem Lemma, was wir besonders oft benutzt haben, wo haben wir das denn überall benutzt? Sagen Sie mir doch mal 3 Beispiele. Oder hier ist ein Legendre-Symbol. Erklären Sie mir doch mal 2, 3 verschiedene Arten, wie man das ausrechnen kann, was man da so braucht. Oder wo findet das denn Anwendung? Oder hier sind verschiedene Arten von Ringen. Geben Sie doch mal überall ein Beispiel. Und erzählen Sie doch mal, was gilt wo. Oder so. Also haufenweise Zeug. Und wir reden einfach. Und Sie können ein bisschen mit beeinflussen, wie die Prüfung läuft. Und Sie dürfen sich am Anfang auch den Einstieg wünschen. Das heißt, wenn Sie sagen, ich möchte gerne mit Ringen anfangen, fangen wir mit Ringen an. Wenn Sie sagen, ich möchte gerne mit Legendre-Symbolen anfangen, fangen wir damit an. Das dürfen Sie entscheiden. Und dann ist hier noch ein Hinweis, den ich nochmal präzisieren werde, aber mir ist wichtig, das jetzt einmal zu sagen, weil ja verschiedene Gruppen von Studis in dieser Algebra-Vorlesung sind und wir gerade die Lehramtsstudiengänge reformieren. Das heißt, dass hoffentlich, wenn alles gut geht und bisher sieht es ganz gut aus, wir ab dem nächsten Wintersemester, also 23, eine neue Studien- und Prüfungsordnung haben für die Lehramtsstudiengänge. Und es gibt da so eine Grenze, ab der es sich wirklich lohnt zu wechseln. Und wo es auch sein kann, dass wir dann sagen, da transportieren wir die Studis automatisch in die neue Studienordnung, weil die nämlich alles haben, was man braucht, bla bla bla, das und das wird anerkannt und dann machen die ab da alles in der neuen Ordnung. Und dann kann es sich für Studis, die auf LAS studieren, lohnen, jetzt diese Vorlesung bei mir bis zum Ende zu hören und dann da in der neuen Studienordnung 10 statt 5 Punkte zu kriegen. Ich sage Ihnen das und ich präzisiere das dann später nochmal, für den Fall, dass Sie jetzt überlegen, ja, ich habe eigentlich keinen Bock, ich mache das, was ich brauche für meine 5 Punkte. In der neuen Studienordnung ist die Algebra aufgeteilt und dann könnten Sie das, wenn Sie es komplett hören, als 2 Module einbringen. Und das ist bei LAG egal, weil Sie es sowieso bis zum Ende hören, aber bei LAS könnte es halt relevant sein. Ich sage Ihnen das jetzt der Fairness halber, damit Sie dann nicht, wenn wir alles geändert haben, kommen und sagen, oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das jetzt alles bei Frau Waldecker zu Ende gemacht. Was für Fragen haben Sie noch zur Prüfung? Ich habe jetzt ein bisschen was zum Ablauf gesagt und zur Dauer und so. Sie wissen dann, wo Sie hin müssen, keine Sorge. Und ich habe dran gedacht, das mit der Reform der Studiengänge auch nochmal anzusprechen. Was ist da jetzt noch offen geblieben?
Können Sie vielleicht irgendwann mal so beispielmögliche Fragen irgendwie einfach gut bleiben oder vielleicht nochmal ein bisschen erklären, ob Sie, also ich kann mir das Beispiel vorstellen, was genau da gefragt wird? Fragen Sie viel so nach Definition oder geht es mehr um Verweis?
Nee, Definition eher nicht, einfach weil ich mir denke, die kann man zwar auswendig lernen und dann ist es für mich irgendwie nett zu sehen, ob man die drauf hat, aber viel spannender ist, ob Sie damit arbeiten können. Das heißt, wenn Sie damit arbeiten wollen und das dann nicht können, dann merke ich, dass Sie die Definition nicht verstanden haben. Und dann ist mir egal, ob Sie die auswendig können oder nicht, wenn Sie nicht verstanden haben. Deswegen gibt es bei mir nicht so viele Prüfungspunkte für auswendig Dinge hersagen. Ich frage also wenig nach Definitionen oder Sätzen oder so, sondern mir geht es eigentlich immer eher darum, wie hängen die Sachen zusammen? Wie wendet man dies und das an? Welche Konzepte gehören zusammen im Sinne von das eine impliziert das andere oder so? Das können wir ein bisschen üben. Sie haben zum Beispiel heute die Gelegenheit, einfach an jedem Tisch können Sie mich gerne immer eine Viertelstunde festhalten und sagen, so, fragen Sie mich doch mal irgendwie drei Sachen zu dem Thema, damit ich mir das vorstellen kann. Und auch im letzten Workshop, der ja für die meisten der Workshop kurz vor der Prüfung ist, auch da werden wir das Thema natürlich nochmal aufgreifen, klar. Und danach werden Sie auch keine Angst mehr vor der Prüfung haben. Für den Fall, dass Sie es jetzt ein bisschen haben. Aber haben Sie natürlich nicht. Ja?
Wie bewerten Sie in der Klausur? Oder
in der Prüfung ist das keine Klausur. Es ist eine mündliche Prüfung.
Okay, wie bewerten Sie so in der Prüfung? Also man kann ja zum Beispiel einfach drauf losreden und möglichst viel einfach...
Genau, kann man machen, dann unterbreche ich meistens irgendwann. Es sei denn, alles was man sagt ist total toll, super präzise erklärt und beantwortet meine Frage, dann lasse ich sie einfach reden, nicke glücklich und warte, bis sie Luft holen und ich vielleicht die nächste Frage stellen kann. Das passiert. Was ich nicht gut finde, ist, wenn Leute eigentlich keine Ahnung haben und dann aber erstmal irgendwas sagen. Da bin ich nicht so ein Freund von. Dann kann es sein, dass ich irgendwann sage, Moment, das war nicht meine Frage. Können wir bitte nochmal einen Schritt zurückgehen? Ich weiß, dass Leute das manchmal aus Nervosität machen. Deswegen werde ich dann nicht sauer oder so, sondern ich bremse sie einfach nur so ein bisschen. Genauso, wenn sie irgendwas nicht wissen. Es gibt ja Leute, die empfehlen, man soll immer irgendwas sagen, auch wenn man keine Ahnung hat. Ich bin nicht so. Ich finde es besser, wenn Leute dann in dem Moment sagen, weiß ich gerade nicht oder fällt mir gerade nicht ein. Dann kann ich nämlich die nächste Frage stellen oder ich kann es nochmal umformulieren oder so. Genauso, wenn Sie eine Frage nicht verstanden haben, dann sagen Sie das einfach. Sagen Sie einfach, ich glaube, ich habe die Frage nicht verstanden. Können Sie das nochmal anders sagen? Also ganz offen. Und ich bewerte Korrektheit und ich bewerte, wie viel von dem Stoff man weiß. Das heißt, das ist natürlich die Note beeinflusst, wenn man bei einigen Themen gar keine Ahnung hat oder wenn man sehr viel Falsches sagt und ich dann immer dreimal nachfragen muss. Ja, sowas beeinflusst die Note. Mhm. Hilft Ihnen das ein bisschen?
Ja.
Was noch?
Ist es schlau, manchmal eine Frage einfach zu skippen?
Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, falls man merkt, dass man irgendwo gerade ein Blackout hat oder dass man einfach wegen Mut zur Lücke ein Thema nicht gelernt hat und dann merkt, okay, bei der Frage habe ich einfach keine Ahnung, dann würde ich empfehlen, das zu sagen und zur nächsten Frage zu gehen, weil man ja sonst ganz viel Zeit verliert und es sein kann, dass man dann auf ein anderes Thema, was man gut verstanden hat, gar nicht mehr kommt. Das passiert manchmal und ich finde das dann immer total schade, wenn Leute irgendwo eine große Lücke haben und ich dann da 10 Minuten frage, weil ich hoffe, da kommt noch was, anstatt die Leute, ich meine, die könnten ja auch einfach sagen, ja, ich habe das Thema überhaupt nicht gelernt, dann spart man sich diese 10 Minuten, die ja auch für keine Seite besonders schön sind und kann zu einem anderen Thema kommen, dann können die Leute vielleicht da noch zeigen, dass sie da richtig viel wissen. Und das kann der Unterschied zwischen einer 2 und einer 3 sein oder so. Oder, wenn es ganz schlecht läuft, zwischen Durchfallen und Bestehen. Ja. Ist das einigermaßen hilfreich? Können Sie sich das dann so ein bisschen besser vorstellen? Fragen Sie mich da später gern noch mehr zu. Das ist, mir wird das jetzt klar, noch klarer, dass wenn in der linearen Algebra alles mit Klausuren geprüft wird, je nachdem, was Sie sonst noch drumherum gemacht haben, dass es dann sein kann, dass wirklich diese Algebra-Prüfung bei mir die erste mündliche Matheprüfung ist, die Sie machen. Und niemand möchte, dass das für Sie eine unangenehme Erfahrung wird. Ja, Sie dürfen noch mal.
Also, wenn es jetzt um die Reise geht, ich finde es immer viel besser, wenn ich es so vor mir habe, auf dem Papier.
Ja.
Ich kann dann so sehen, was aus was folgt.
Können Sie machen. Sie können schreiben und gleichzeitig reden. Klar. Okay. Ja, ja, und ich lese dann mit und vielleicht frage ich mal was. Und das, was Sie aufschreiben, ist auch wirklich eher wie ein Schmierzettel. Das muss nicht super ordentlich sein. Genau.
Werden wir dann auch so an der Tafel stehen und dafür?
Dürfen Sie, müssen Sie aber nicht. So, also auch das war schon Thema. Sie können, wenn Sie möchten, am Tisch sitzen und da so schreiben. Und ich bin ganz gut darin, über Kopf oder halb über Kopf zu lesen. Und das kann auch für Sie zur Gedächtnisstütze sein oder relativ ordentlich, je nachdem, wie Sie möchten. Wenn Sie anfangen, Romane zu schreiben und das ewig dauert, dann sage ich vielleicht irgendwann, ja, kürzen Sie mal ein bisschen ab, bitte. Aber Sie müssen auch nichts schreiben. Ich hatte schon Prüfungen, wo Menschen kein Wort geschrieben haben. Und Sie dürfen auch, wenn Sie wollen, an die Tafel gehen. Wenn Sie sich da wohler fühlen, können Sie da stehen und dann höre ich Ihnen zu und freue mich. So alles, wie Sie möchten.
Okay,
Mhm. Ja.
Was müsste passieren, damit wir wirklich durchfallen? Also wie schlimm?
Wenn Sie gar nichts wissen. Oder wenn Sie quasi nur so 2, 3, ich sag mal, Kochrezepte sich gemerkt haben. Also ich erkläre es mal in der Linearen Algebra, weil ich das da besser kann, weil ich da einfach 1 Million Beispiele habe, aber man kann das dann übertragen. Wenn in der Linearen Algebra da eine Person sitzt, die nicht erklären kann, was eine Matrix ist, aber wenn ich eine Matrix da hinschreibe, kann die zum Beispiel eine Determinante ausrechnen, kann aber nicht erklären, was die Determinante ist, so, und keine Zusammenhänge erklären. Wenn die Person ein Gleichungssystem lösen kann, wie in der Schule, aber nicht wie in der Linearen Algebra und auch keine Theorie dazu verstanden hat, dann konnte die Person zwar vielleicht 2, 3 Fragen beantworten, hat aber ansonsten aus dem Kontext der Vorlesung anscheinend nichts mitgenommen und fällt dann durch. Und in Analogie, in der Algebra, wenn man also zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ein paar Sachen in ZI ausrechnen kann und vielleicht noch ein Legendre-Symbol, weil man den Werkzeugkasten auswendig kann, man aber ansonsten die Zusammenhänge überhaupt nicht mitgenommen hat, dann fällt man durch die Prüfung. Ja. Das ist aber schon, also klar, es kommt vor, es fallen Leute bei mir durch Prüfung, aber ja, also da muss ich schon den Eindruck haben, dass man wirklich nichts oder nur sehr wenig mitgenommen hat. Ja, was noch? Was fällt Ihnen zur Prüfung noch ein, was Sie da fragen wollen?
Nur weil das bei mir immer so ist, wenn ich eine Prüfung, dass ich einen ganz trockenen Mund kriege.
Sie dürfen trinken.
Also nehmen wir uns dann noch
was mit. Klar, genau, Sie bringen sich was mit.
Okay, also ich wollte
was. Genau, Sie dürfen alles. Sie kommen rein und, ich übertreibe jetzt natürlich, Sie kommen rein und die Hälfte der Studie zittert wie Espenlaub und ist super nervös. So, ne, genau. Und dann sitzen Sie da und dann gucke ich Sie sehr freundlich an und dann sage ich sowas wie, atmen Sie erstmal durch, haben Sie was zu trinken dabei, dann stellen Sie das doch erstmal dahin. Da liegen Schokobons, wollen Sie vielleicht einen Schokobon haben, dann sagen die Leute immer, nee, mir ist schlecht, ich nehme vielleicht hinter einen. So läuft das. Und wenn Sie dann zwischendurch einen trockenen Mund haben, dann trinken Sie. Wenn Sie zwischendurch das Gefühl haben, Sie sind so nervös, dass Sie mal kurz so eine Auszeit brauchen, dann sagen Sie das. Dann sagen Sie, oh, ich bin so nervös, ich kann gar nicht sprechen oder meine Hand zittert, ich kann gar nicht schreiben. Und dann sage ich, okay, wissen Sie was? Legen Sie den Stift kurz weg, atmen Sie einmal durch. Ich atme auch einmal durch und dann gucken wir, ob es dann besser wird. Genauso, wenn man sich in der Prüfung irgendwo bei einem Thema so festfährt und man irgendwie merkt, ich frage 3-mal nach, aber es klappt so gar nicht und Sie erzählen immer nur größeren Quatsch als vorher, dann kommt es auch vor, dass ich sage, okay, Moment, das wird hier gerade nichts, bitte atmen Sie einmal tief durch und wir wechseln mal das Thema. Oder so, ja. Mehr kann ich nicht tun. Ich kann Ihnen Ihre Aufregung nicht nehmen. Ein bisschen Aufregung ist ja auch ganz gut, weil es zeigt, dass man auch irgendwie wach ist und dabei und dass einem das wichtig ist. Ich finde es gar nicht nur schlecht. Und ich kann Sie ein bisschen darin unterstützen, während der Prüfung ruhiger zu werden. Bei ganz vielen Leuten ist es so, wenn die dann einmal drin sind, dass sie dann auch ruhiger werden. Deswegen mache ich auch gerne so ein Einstiegsthema. Da suchen Sie sich dann hoffentlich irgendwas, worin Sie sich super sicher und fit fühlen. Und dann haben Sie die ersten 5 Minuten quasi Heimspiel. Und bevor Sie überhaupt gemerkt haben, dass wir schon bei anderen Themen sind, haben Sie sich beruhigt und sind auch nicht mehr so nervös. Das ist die typische Prüfung. Sie kommen rein und es geht irgendwie gar nichts und nach 5 Minuten sitzen wir da und quatschen und am Ende gehen Sie mit einer 2 raus.
Ja. Was passiert im Krankheitsfall?
Also wenn wir dann melden Sie sich ab und reichen Krankenschein an im Prüfungsamt und dann sind Sie nicht angetreten. Wie immer, wie bei der Klausur.
Also wenn ich, sag ich mal, den Dienstag, der 10. super krank bin, kann ich aber nicht noch am 12. kommen, weil ich eigentlich theoretisch voll im Stoff bin.
Das habe ich nicht verstanden.
Naja, es gibt doch am 10.1. Ich bin da krank und liege krank im Bett, aber am 12. geht es mir wieder gut.
Ah, da gibt es, was gibt es da? Sie sind ja im Löwenportal angemeldet, aber nicht zu einem konkreten Tag, sondern zu einem Zeitraum. Und das heißt, was dann da greifen würde, wäre die Notfall-Weil-der-Kalkulanz-Regel, dass Sie mir nämlich dann schreiben und sagen, ich bin krank, quasi auf dem Weg der Besserung, ich kann die Prüfung morgen nicht machen, aber hoffe, dass ich sie in 3 Tagen machen kann. Haben Sie an dem Tag noch einen Prüfungstermin? Und wenn dann da einer ist, dann schreibe ich zurück und sage, ja, Sie können dann kommen, gute Besserung und vielleicht bis dann und dann entscheiden Sie und entweder nehmen Sie dann diesen Termin und bleiben also angemeldet oder Sie merken dann 1, 2 Tage später, nee, es geht gar nicht und dann melden Sie sich im Prüfungsamt ab mit Krankmeldung und allem und sagen bitte bei mir Bescheid, dass Sie den Ausweichtermin nicht nehmen. So, das geht, solange Ausweichtermine da sind und wenn nicht, dann ist es leider Pech. Ja. Das ist halt das Schöne, ne? Wenn es nicht ein fester Tag ist, sondern so ein Zeitraum und da irgendwo noch Slots frei sind, dann kann man immer noch mal gucken. In solchen Fällen mache ich das. Ich mache das nicht, wenn man am Tag vorher anruft und sagt, ich habe leider nicht gelernt, ich habe stattdessen, weiß nicht, für meine Familie ein Festmahl gekocht und dann konnte ich halt leider nicht Algebra lernen. Können wir bitte die Prüfung verschieben? Das finde ich einfach nicht so witzig, weil das wahnsinnig viel Arbeit macht. Aber bei Krankheit ist es was anderes. So sieht es aus. Ja.
Also es kommt auf jedes Thema dran, oder?
Ja. Okay. Im Prinzip schon. Es ist halt unterschiedlich intensiv und unterschiedlich tief und es hängt ein bisschen davon ab, wo Sie den Einstieg wählen, weil das ein Thema ist, bei dem man dann halt erstmal eine Weile so hängt. Aber ich versuche natürlich, alle großen Kapitel einmal so anzusprechen, klar.
Und nochmal, Sie finden es ja gut, wenn man sich kurz und knapp und gut ausdrückt,
ja? Genau, also ich frage dann halt nach, im Zweifelsfall, wenn mir das zu kurz ist. Das liegt dann so ein bisschen bei Ihnen. Ich respektiere, dass Sie alle unterschiedliche Kommunikationsstile haben. Es gibt Leute, die halt lieber sehr lang und ausführlich erklären. Das können die gerne machen. Kann halt sein, dass ich dann zwischendurch mal sage, ah, bitte ein bisschen kürzer fassen, Ihnen läuft die Zeit weg. Denn ich prüfe ja nicht die eine Person 25 Minuten und die nächste Person eine Stunde, nur weil die sich nicht kurz fassen kann. So, das heißt, irgendwann geht es vielleicht auf ihre Note. Und andere, die sind halt eher so knapp unterwegs und dann kann es sein, dass ich dann nochmal nachfrage. So, ja, bitte ein bisschen ausführlicher. Das ist Geschmacksfrage. Die Frage ist eben so ein bisschen, was prüfungsstrategisch klüger ist. Und das ist ja auch dann ein bisschen Typfrage. Womit fühlen Sie sich besser? Fühlen Sie sich besser damit, dass Sie ab und zu von mir gebremst und unterbrochen werden? Oder fühlen Sie sich besser damit, dass ich halt immer nachfrage? Das kann ich Ihnen nicht abnehmen, diese Entscheidung. Aber Sie können das üben. Sie können sich ja gegenseitig in kleinen Teams, ne, und dann fragen Sie sich so, irgendjemand stellt sich vor, er oder sie sei ich, und dann geht's los.
Aber keins von beiden führt dann so irgendwie zu Punktabzug?
Nee, warum denn? Mir geht's doch um den Inhalt. Warum sollte ich denn jetzt jemanden, der oder die eine Quasselstrippe ist, schlechter oder besser bewerten, als eine Person, die da halt eher so immer so mit zwei Silben kommt, solange am Ende alles da ist. Und manchmal überrascht mich das selber. Also es gibt Studis, die in der Vorlesung nie mit mir reden und deren Stimme ich zum ersten Mal in der mündlichen Prüfung höre. Und dann kann es sein, dass sie da sitzen, fast nichts sagen und ich muss alles so ein bisschen rauskitzeln, aber man merkt, es ist alles da und die haben alles super verstanden. Die haben halt nur Probleme, so von selber so viel zu reden. Ja, warum soll so eine Person nicht mit einer 1-0 da rausgehen, wenn alles da ist auf Nachfrage? Also ich meine, ist doch super. Wer bin ich zu beurteilen, ob das besser oder schlechter ist, nur weil die Person von sich aus ganz viel redet oder nicht? Ja?
Ich habe mich auch gefragt, wie Sie merken, dass Sie fair bewerten, weil wir alle, also bei der Klausur ist ja voll offensichtlich.
Ja. Oh, jahrelange Erfahrung und es gibt eine zweite Person, die mitprüft und die auch mitguckt, ja, hat sie jetzt da vielleicht mehr geholfen oder hat sie da nochmal öfter umformuliert oder war sie da vielleicht mal ungeduldiger oder so. Das heißt, am Ende der Prüfung, da schicke ich sie raus und dann frage ich immer zuerst die andere Person, was die für einen Eindruck hat. So, und dann reden wir und dann kann es sein, dass ich dann sage, ja, das und das, das wäre mir jetzt aber schon wichtig gewesen, das gewichte ich ein bisschen stärker. Oder ich sage, ah, interessant, die Antwort habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. So, ne, kann alles passieren. Ich habe auch nur endlich viel Konzentration und so ein Prüfungstag ist dann lang. Aber meine Erfahrung zusammen mit der anderen Person im Raum führt dazu, dass ich mir zutraue, ausgewogen zu bewerten und fair. Aber voll gut, dass Sie alle nachfragen, denn manche von Ihnen betrifft das ja später auch. Je nachdem, was Sie später beruflich machen, machen Sie dann auch Prüfungen. Und das ist viel schwieriger, als es aussieht. Ich freue mich, dass ich da jetzt schon so viel Erfahrung habe. Was fällt Ihnen noch ein? Erstmal nichts. Okay, dann sind aus den 5 Minuten jetzt. Ich traue mich gar nicht zu gucken.
Kann ich das so halten?
Okay. Aber gut, dann war das ja anscheinend wichtig. Dann ist doch schön, dass wir jetzt Zeit hatten, um über diese Dinge zu sprechen. Und wir kommen zu Beispielen zum Legendre-Symbol. Ich wechsle mal die Tafel. Und die Kamera. So. Oh, das blendet da auf. Naja. Liebe Studis, wenn Sie das Video gucken, ich bin wirklich nicht schuld. Dann kommt diese Abdunklung und die gehen einfach nicht runter. Deswegen haben wir da jetzt so ein Blendenproblem. Da kann ich wenig machen. Ist es meiner Tag und kann ja gleich vermeiden, dass ich genau da schreibe, wo das so super soll blendet. Legendre-Symbol. Da muss ich einmal kurz gucken, damit ich nicht zufällig eins aus Untersuchungsaufgabe nehme.
Das wäre dann nicht schlimm.
Nee, stimmt, das ist ja nicht schlimm. Wir geben das einfach ab und ich kriege die Punkte, okay? Halt, die Frage ist, was kriege ich eigentlich, wenn ich volle Punktzahl habe? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Okay, ich habe hier tatsächlich Notizen stehen, so ein paar, dann steht da ganz fett, die nicht.
was nehmen wir denn? Wir nehmen vielleicht, also 42 und 73 von somatischen Verarztung. Wir können ja mal nehmen 45 über vielleicht 61. So. Wie würden Sie denn anfangen, sowas auszurechnen? Erstmal gucken wir natürlich, ob unten eine ungerade Primzahl steht. Da sagen wir ja. Und was machen wir dann?
Ich würde das oben erstmal auf 9 und 5 aufteilen.
Genau, finde ich gut. Also 5 über 61 mal 9 über 61. Und wenn Sie das jetzt in der Prüfung rechnen und ich Sie frage, was Sie da benutzt haben, was antworten Sie dann?
Die
Rubrik, das ist ein Werkzeugkasten. Genau, okay. So. Und dann gucken wir auf eins der Symbole, und das ist schon sehr vertrauenserweckend. Da können wir direkt was hinschreiben, was da rauskommt. Nämlich, bei welchem? Es ist ja noch nicht die Prüfung, Sie können jetzt einfach irgendwas sagen. Ja?
Bei dem linken haben wir das bei.
Wo nochmal was?
Bei dem linken.
Bei dem linken? Das ist ja witzig, bei dem habe ich keine Ahnung. Ich habe bei dem Rechten was gewusst.
Okay, das ist egal.
Aber ich frage sie den gleich nochmal, denn sie wissen hier offensichtlich mehr als ich. Aber warum bin ich hier bei 9 über 61 fertig? Warum muss ich da jetzt nicht weiter ausrechnen, sondern weiß, was der Wert ist? Was ist denn mit der 9 los? Ja.
9 ist schon ein Quadrat.
Genau, richtig, 9 ist eine Quadratzahl, ein Dreiquadrat. Und wenn oben ein Quadrat steht und die Zahl unten kein Teil davon ist, dann ist der Wert des Betrachtungssymbols 1. Das ist auch der Werkzeug. Das heißt, dann kann ich das schon vereinfachen zu 5 über 61. Und bei 5 über 61 sehe ich jetzt zwei schöne Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass ich die Kollegin frage, was sie gerade gesehen hat. Die andere Möglichkeit ist, dass man hier zum Beispiel dieses Gauss-Lemma benutzt, einfach um das nochmal zu üben. Das können wir jetzt machen, wie wir wollen. So, also frage ich mal nach, was haben Sie denn bei 5 über 61 gesehen?
Nee,
doch nicht?
Nee.
Macht ja nichts. Ja, was möchten Sie machen? Konventionell mit Werkzeugkasten weiter oder?
Also mein System wäre jetzt gewesen, es umzudrehen, weil 5 auch eine ungerade Primzahl ist.
Genau, 5 ist auch eine ungerade Primzahl, die sind verschieden, also kann ich QR benutzen. Und jetzt ist nur die Frage, ob ich da das Vorzeichen wechseln muss. Was sagen Sie? Vorzeichen wechseln, ja oder nein?
Ich weiß leider nicht mehr, was das bisher von Leuten war.
Na, Welt. Oh, sehen Sie, genau so wird das in der Prüfung machen. Ja, ich bin mir sicher, aber wenn Sie mal gehen. Sie, bitte.
5 ist Konkurrenz zu 1, 4 und deshalb müssen wir keine Vorzeichen wechseln.
Genau, in dem Moment, wo eine der Primzahlen Konkurrenz zu 1 ist, mal 4, müssen wir keine Vorzeichen wechseln machen und die 5 tut das. Also müssen wir nichts machen, wir können einfach tauschen. Oh, und jetzt haben wir alles schön, oder? Jetzt sind wir dann fertig. Vereinfachen Sie mal für mich? Ja.
Ja, 61 ist Konkurrenz zu 1 mal 5.
Richtig. Also kommt 1 über 5 raus und das ist
1.
Genau. So, möchte jetzt noch jemand den Ersteller dieses Gauss-Lemma machen mit den negativen Kleinstresten? Möchte das jemand sehen? Ja? Ja, okay, dann machen wir das. Dann machen wir hier einen Abzweiger und sagen, oder? Ja, wir nehmen das nochmal. Da, ich bereue das bestimmt gleich. Dann nimmt man P minus 1 halber und macht dann so eine Tabelle. Geht von minus 30 bzw. 30. Wir können uns 30 rechnen, oder? Also hier die 30 ist selber ein kleinster Rest. Den lasse ich da einfach. Die Idee ist jetzt also ein kleinster Rest, nur 61. Ich hoffe, das Audio-Gerät schnappt mich noch auf. Aber hat es früher auch, oder? Hat es früher auch so groß geworden und da hat es mich auch aufgeschnappt. Ja. So, 60. Kleinster Rest von 60, Modulo 61. Ja. Minus 1, danke schön. 90. Ja.
29.
Genau, Sie können jetzt einfach immer plus 30 rechnen, das haben Sie nicht auch gemacht, oder? 29, jetzt geht es weiter. Wieder plus 30, dann haben wir also 59, aber das ist natürlich kein kleinster Rest, sondern. Wo landen wir beim kleinsten Rest? Ja?
Minus 2.
Bei minus 2, genau. Und dann haben wir hier nochmal plus 30 und 28 stehen. Und das heißt, wenn wir jetzt zählen, wie viele von diesen kleinsten Resten negativ sind, dann zähle ich da 2. Das heißt, dass der Wert dieses Legendre-Symbols minus 1 hoch 2 ist, also 1, und das passt auch zu dem, was wir schon haben.
Oder ob sie gar nicht wissen, wovon ich rede und irgendwie Wer braucht dazu jetzt noch was? Sonst gehe ich nämlich jetzt zur Körpererweiterung und vielleicht rede ich erstmal nur kurz zum Thema lineare Algebra-Perspektive versus Algebra-Perspektive. Eigentlich ist das Einzige, was wir aus der linearen Algebra brauchen, zu wissen, was ein Vektorraum ist und was die Basis ist und was die Dimension ist. Nur das. Denn was wir ja machen, wenn wir eine Körpererweiterung betrachten, ist, dass wir auf der einen Seite einen großen und einen kleinen Körper haben und der kleine wie den großen. Und auf der anderen Seite haben wir diese Perspektive, dass wir den großen als Vektorraum oder den kleinen betrachten und in Wirklichkeit lassen wir, wenn wir das machen, Informationen. Oder? Also der Witz ist doch, wenn ich jetzt zwei Körper habe, L und K liegt in L. Dann ist doch bei dieser Vektorraumperspektive der Witz, dass ich, wenn ich die Elemente, also normalerweise kann ich ja Elemente von L miteinander multiplizieren. Ist ein Körper, da habe ich eine Multiplikation. In einem Vektorraum in der linearen Algebra würde ich auf diese Idee nicht kommen. Im Gegenteil, ich schimpfe mit ihnen, wenn sie Vektoren multiplizieren. Wir werden nicht erklären, was das ist. Das heißt also, dass da schon der erste Unterschied ist. Als Körper kann ich in L multiplizieren. Wenn ich L als Vektorraum auffasse, habe ich keine Multiplikation. Da weiß ich nicht, was es ist. Das Einzige, was ich da habe, ist eine Skalarmultiplikation, also die Möglichkeit, wie ich Vektoren aus L mit Elementen aus dem Grundkörper K verknüpfen kann. Ich vergesse also quasi einen Teil der Multiplikation, die es in L gibt. Ich vergesse alle Möglichkeiten, wo beide Elemente aus L kommen, nicht aus K. Und denke nur an die Möglichkeiten, wo das eine Ding, nämlich das, was rechts steht, aus L kommt, das, was rechts steht, das, was links steht, aus K, also Skalar mal Vektor. Das ist also eine Einschränkung der Perspektive. Ich vergesse sozusagen ein bisschen Information, aber ich gewinne, dass ich dann zum Beispiel eine Dimension definieren kann. Und Dimension kommt über Basis, das heißt, um die Dimension zu bestimmen, muss ich Elemente von L finden, die eine Basis bilden über K. Da sind wir jetzt bei dieser konkreten Frage. Wenn ich also zum Beispiel sowas habe wie die dritte Wurzel 2, das ist eine komplexe Zahl, bei der ich mich jetzt ja fragen kann, wie groß ist eigentlich ein Teilfaktor von C, der Q enthält, und diese lustige Wurzel, aber halt nicht ganz viel unnötiges anderes Zeug, also möglichst klein. Das heißt, ich frage nach Q, aggregiert die Wurzel 2. Zum Beispiel. Weil es wird haufenweise Anwendungskontexte, wo man was braucht. Dazu später mehr, oder im Sommersemester in der Galois-Theorie vorlesen. Hey, ich möchte ständig Werbefelder machen. Wenn ich jetzt nach diesem Körper suche, dann kann ich mich also aus der Perspektive der linearen Algebra fragen, wenn ich das als Vektorraum über Q auffasse, was ist dann eine Basis? Wie kann ich eine Basis finden? Also die Dimension bestimmen. Und in der Algebra-Vorlesung, wenn wir die Theorie von Körpererweiterung entwickeln, dann gucken wir da anders drauf. Nämlich, indem wir uns fragen, was ist das Minimalpolynom von diesem Element, das wir aggregieren, über Q? Denn wenn ich dieses Minimalpolynom kenne und den Grad davon, dann habe ich den Erweiterungsgrad, also die Dimension, ohne dass ich vorher eine Basis kennen musste, sondern im Gegenteil, ich kann, wenn ich die Dimension kenne, mir danach eine Basis suchen. Und das hilft. Also diese Perspektive hilft dabei, eine Basis zu finden, wenn ich vorher keine Ahnung habe. Und das ging nur in diesem Körperkontext. Es würde nicht mit irgendeinem Vektorraum übergehen. Da haben wir also auch wieder so einen Unterschied in der Perspektive. Und hier können Sie mir ja mal ein Polynom vorschlagen, überhaupt, was das als Nullstelle hat. Über Q. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon behauptet, dass das Element algebraisch ist. Ich vermute, Sie haben das alle gesehen. Haben Sie ein Polynom für mich?
Ja, x hoch 3 minus 2.
Genau. Warum ist das ein irreduziertes Polynom über Q? Ein Wort. Wir machen gerade die ganze Zeit Prüfungsfragen. Ja?
Eisenstein.
Genau. Eisenstein ist erst in Zeit 2. Liefert mir hier das irreduzierte Polynom x hoch 3 minus 2. Das kommt aus Q x. Es ist offensichtlich nicht das Nullpolynom und hat dritte Wurzel 2 als Nullstelle. Der Grad des Polynoms ist 3. Und da dieses Polynom irreduzibel ist und das als Nullstelle hat, muss es das Minimalpolynom sein. Wenn es noch was von kleinerem Grad gäbe, müsste das ja ein Teiler davon sein. Blablabla. So, das heißt also, dass wir jetzt als Erweiterungsgrad die Zahl 3 schon haben. Das ist das Minimalpolynom über Q von dritte Wurzel 2. Also ist
auch eine Bastelanleitung für eine Basis finden. Hier könnte man es auch ausprobieren, indem man irgendwie sagt, naja, ich brauche auf jeden Fall eins in meiner Basis und ich brauche dieses Element. Oder es sollte jedenfalls irgendwie vorkommen. Und das sind nur zwei Elemente, der Erweiterungsgrad ist aber drei, also brauche ich noch ein drittes und dann kann man es ein bisschen ausprobieren, zum Beispiel. Oder man guckt, wie gesagt, den Beweis dieser Aussage hier und sieht dann, wie man auf den Erweiterungsgrad kommt. Und dann kann man sehen, dass ein geeignetes drittes Basiselement dritte Wurzel aus 2 zum Quadrat ist. Das sind so verschiedene Möglichkeiten, die man da angeht. Und dieser ganze Kontext hier mit der Erweiterung, der ist ganz klar Algebra. Das machen wir dann in der Algebra. Da gucken wir uns das so nicht an, weil wir ja auch in dem Vektorraum oben keine Körperstruktur haben. Das ist einer der wesentlichen Unterschiede. In der Prüfung. Da können Sie damit rechnen, dass dieses Thema vielleicht vorkommt, so mit ein, zwei Fragen, aber halt nicht so raumgreifend wie die anderen, weil Sie auch in der Vorlesung nicht so viel Raum haben. Sie können damit einsteigen, wenn Sie das gut fanden. Kein Problem, dann können wir am Anfang alle 5 Minuten oder 8 oder so über Körperarbeitung reden. Und dann kommen halt so Sachen wie, ja, was ist denn das überhaupt? Was sind denn diese verschiedenen Perspektiven, das, worüber wir gerade gesprochen haben? Haben Sie denn ein Beispiel für mich für irgendwas, was algebraisch ist, über Q und irgendwas, was nicht algebraisch ist? Wie kommt man nach dem Minimaltrinum? Warum gibt es das überhaupt? Was sagt denn eigentlich der Gradsatz? So, also so ein paar elementare Fragen. Und dann war es das normalerweise schon, denn erstens wissen wir ja gar nicht so viel. Und zweitens gibt es einfach nicht so viel anderes Zeug in der Algebra, wozu ich ganz viele Fragen habe. Hilft Ihnen das ein bisschen weiter bei dem Thema? Sie hatten, glaube ich, nachgefragt, ne?
Ja.
Okay.
Also bei vielen. Kann man ja sehen, dass es Minimalprinum ist.
Genau, nach solchen frage ich auch. Und es kann sein, dass ich dann mal so was frage, ja, ist es überhaupt algebraisch? Wie haben Sie das denn gesehen? Und wenn Sie dann ein anderes Polynom geben, so eins, wo das nicht so offensichtlich ist, dann frage ich gleich nach, ja, ist das jetzt schon das Minimalprinum oder findet man noch was von kleinerem Grad? Oder wie gehen Sie da jetzt ran an diese Frage? Dann würde ich Sie einfach ein bisschen reden lassen.
Aber wie weiß ich denn,
ein Hinweis ist, also manchmal passiert es, dass einem so ein Polynom einfällt, was irgendwie ganz gut aussieht, und dann kann man da sehen, dass es nicht irrebezogen ist, zum Beispiel. Also, ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich I adjungiere, wenn ich Q adjungiere, I betrachte, I ist algebraisch nach Q, das kann man zum Beispiel sehen mit dem Polynom x hoch 4 minus 1. Denn wenn ich da I einsetze, dann steht hier vorne 1, minus 1 ist 0. Das heißt, ich habe ein Polynom gefunden, was nicht das Nullpolynom ist und was hier als Nullstelle. Aber das ist nicht das Minimalprinum. Das ist so ein Klassiker. Dann würde ich halt nachfragen, ah, Moment, schönes Polynom, ist das denn hier schon das Minimalprinom? Und dann würde sie auch nicht zack und sagen, nein, das Minimalprinom ist, wer sieht's?
X hoch 2 plus 1.
Richtig, x Quadrat plus 1. Falsch. So, also das ist so eine typische Situation, wo man es braucht. Okay? Nee? Was ist nicht okay?
Also, angenommen, wir hätten jetzt beim ersten Beispiel x hoch 5 minus 2 als Kandidat für das Minimalprinum.
Das ist keine Nullstelle von x hoch 5 minus 2.
Dann.
X hoch 6 minus 4.
Ja, genau.
Irgend sowas, genau. Dann gucke ich da drauf. Und ja, das ist dann zum Beispiel so ein Polynom, wo man eben auch nicht mit Eisenstein oder irgendwie. Dann würde ich sie einfach fragen. Das heißt, da sind Sie zurückgeworfen auf die Frage, wie erkenne ich Irreduzibilität bei Polynomen? Das war Thema der Vorlesung. Und dann habe ich sogar gleich einen wunderschönen Schwenker hin zur Ringtheorie und zur Irreduzibilität. Und dann werde ich mich bei Ihnen bedanken, dass wir jetzt so schön das Thema erzählen können. Ja. Ja, wenn Sie in der Prüfung etwas nicht sofort sehen, ist es ja nicht schlimm. Ja. Sie können mir ja so ein Polynom anbieten und wenn ich danach frage, ist es irreduzibel und Sie antworten, ich bin mir nicht sicher, dann passiert ja nichts für uns. Dann gebe ich Ihnen vielleicht ein, zwei Tipps oder frage, was für Kriterien kennen Sie. Und wenn Sie dann merken, Sie können davon nichts anwenden, dann ist es okay, dann gehen wir weiter. Ich erwarte ja nicht, dass Sie alle Polynome auf der Welt kennen und wissen, ob die alle irre zu sind.
Also, es scheitert immer daran, dass es entweder nicht die Nullstelle hat, wie wir wollen, oder dass es irre zu ist.
Dass es nicht irre zu ist. Genau. Also, wenn Sie dann ein Polynom haben, was nicht schon das Minimalprinum ist, dann kann es kann sein, dass es nicht probiert ist oder so. Ja, gut, das kann man reparieren, aber es kann auch einfach sein, dass der Grad zu groß ist. Also, dass man noch was vom kleinen Grad findet. Und das zeigt sich dann daran, dass es nicht so ist.
Ah, okay.
Zum Beispiel. Genau. schön verknüpft mit Polynomringen und mit dem Thema Irreduzibilitätstests und so. Aber gleichzeitig ist ja das Thema Farbarbeiten eins, das wir nicht sehr ausführlich behandelt haben. Sie hatten ein paar Übungsaufgaben, da hatten ein paar Beispiele, ich habe das motiviert, aber wir haben das im Vergleich zu einigen anderen Themen ja längst nicht so ausführlich besprochen. Deswegen kann ich gar nicht erwarten, dass wir haufenweise Tricks kennen und haufenweise Erfahrungen haben und ganz viele Beispiele kennen. Nee, da muss ich in der Prüfung auch ein bisschen zusammenreißen und sagen, was ist denn realistisch. Und das kann ich auch. Falls ihr das ein bisschen beruhigt. Das ist wichtig. Ähnlich wie in der Linienalgebra dann manchmal diese späteren Themen, so Skalarprodukte und so, bei manchen so ein P ins Gesicht bringen, passiert es in der Algebra manchmal, dass dieses Thema Körperarbeit kommt, weil da so ein P ins Gesicht bringt. Und das ist wirklich nicht möglich, denn ich habe ja gesehen, wie viel Raum die Themen in der Vorlesung eingenommen haben und wie viel wir die Sachen üben konnten. Und dementsprechend schlägt sich das dann auch in der Prüfung nieder. Das Einzige, was das ändern kann, sind Sie, indem Sie durch Ihr Anfangsthema diese Gewichtung ein bisschen verschieben.
Und Sie müssen sich
Entschuldigung, ich muss mich kurz beschweren. Es gibt wirklich Leute, die meinen, das sei eine gewünschte Tafel. Nein. Sie müssen sagen, dass Sie es nicht gut lesen können, Herr Niekrüger. Welches Beispiel habe ich denn in der Vorlesung benutzt, um zu motivieren, was wir da tun? Und natürlich auch ganz klar mit dem Hintergedanken, dass viele von Ihnen ja später in der Schule sind und da unterrichten und dass das ist, was Sie da nicht machen mit den Schülern und Schülerinnen, aber was ja irgendwie im Hinterkopf so mit dabei ist. Wie war es? Genau, wir haben quasi als Motivation angeschaut, wie Q aus Z entsteht. Also gehen wir die wesentlichen Schritte nochmal durch. Wir fangen an mit Z. Z ist ein Integritätsbereich und besteht nicht nur aus 0, hat mindestens 2 Elemente, das sehen wir deutlich. Sodass wir also diese Konstruktion damit machen können, tatsächlich war das ja unsere Inspiration. Und dann haben wir angefangen mit einer Menge, die ich glaube ich A genannt habe. Und diese Menge bestand aus Tupeln von ganzen Zahlen in diesem Fall. Also sagen wir mal A und B mit der Eigenschaft A kommt aus Z und B kommt aus Z ohne 0. Wir haben also bei den zweiten Elementen immer verlangt, dass es von 0 verschieden ist. Und dann haben wir eine Äquivalenzrelation definiert und haben also quasi solche Paare in Beziehung gesetzt. Und diese Beziehung lief so. Zum Beispiel ist das Pärchen 1, 2 in Relation zum Pärchen minus 2, minus 4. Wie funktioniert das nochmal? Man multipliziert quasi die Außenteile, also hier 1 und minus 4, und die Innenteile, also hier 2 und minus 2, und guckt, ob das gleiche rauskommt. Und wenn das gleiche rauskommt, so wie hier, dann stehen die Pärchen in Relation zueinander und sonst halt nicht. Und auf die Art und Weise kriegt man dann so Äquivalenzklassen. Und die könnte man jetzt, wenn man wollte, quasi indizieren mit dem Produkt, was da rauskommt. Hier zum Beispiel ist ja dieses Produkt, das da rauskommt, wenn ich außen und innen multipliziere, minus 4.
Für alle, also alle Kombinationen, wo auch minus 4 rauskommt, liegen dann in der gleichen Äquivalenzklasse.
Naja, also immer dann, wenn ich jetzt ein weiteres Tupel habe, dass das entsprechende Produkt, also es muss halt gleich sein, das Produkt muss gleich sein. Hier habe ich jetzt gesagt, da kommt minus 4 raus, aber wir können ja mal überlegen, ob es noch ein anderes Element gibt, wo was anderes rauskommt, was in der gleichen Klasse gibt. Das ist also die Gefahr, hier ist es minus 4 zum Vergleichen, aber es gibt noch andere Möglichkeiten, ja?
2 und 4.
Genau, 2 und 4, da würde dann halt 4 rauskommen, nicht minus 4, in dem Fall noch andere Sachen ein, sodass vielleicht auch noch andere Produkte rauskommen.
Können Sie mal kurz sagen, wie Sie das Produkt jetzt ausgerechnet haben?
Außen, außen, innen, innen. Und wenn da das gleiche rauskommt, dann finden die Relation nicht mehr. Und wenn Sie sich jetzt davon lösen, von denen, die wir schon haben, nur das betrachten, haben Sie noch andere Ideen? Ja?
3/6, also 3 und 6.
Genau. Und da haben wir jetzt ein anderes Produkt, da haben wir nämlich 6. Einmal 6 und 2 mal 3. Sie wollten auch was sagen. Genau das gleiche. Das heißt, man kann immer erstmal eine Zahl festhalten und dann irgendwie alles suchen, was dazu passt, aber am Ende muss man weiter gucken, weil man nicht noch andere Möglichkeiten hat. Und auf die Art und Weise bekomme ich jetzt lauter Pärchen, die ich in eine Äquivalenzklasse schiebe für diese Relation. Das heißt, in gewisser Weise behandle ich die gleich alle so, als wären sie gleich, auch wenn sie nicht sind. So, dann haben wir halt für uns gewisse Sachen überlegt. Zum Beispiel haben wir uns überlegt, wenn hier vorne 0 steht, dann ist egal, was hier steht. Also wenn, nochmal, zwei Sachen, bei denen vorne 0 steht, sind immer zueinander in Relation. Einfach weil man multipliziert, die sowieso immer noch rauskommt. Das haben wir zum Beispiel. Oder wenn wir hier sowas haben, da steht zweimal die gleiche Zahl. Und das ist in Relation zu allem anderen, wo auch zweimal die gleiche Zahl steht, außer halt 0, wenn 0 halt in der zweiten Zahl verboten ist. So, solche Sachen haben wir uns überlegt. Und das passt dann zu unserer Intuition mit Bruchzahlen, in dem Sinne, dass wenn 0 oben steht, egal ist, was der Nenner ist, solange es leider auch der Nenner ist, und wenn man zweimal die gleiche Zahl hat, repräsentiert es immer die Zahl 1. So, also lauter solche Sachen, die wir aus Q kennen, passieren hier. Und dann war die nächste Phase in dem Ganzen zu sagen, naja, wir wollen jetzt behandeln, als ob sie gleich sind, wir gucken uns also nur eine Klasse an und nehmen einen Repräsentanten, zum Beispiel 1, 2, weil der schön einfach ist, und rechnen jetzt mit diesen Klassen. inspiriert durch das Rechnen mit Kollegen. Das haben wir gerade gesehen, oder? Ich habe bestimmt in der Vorlesung 100 Mal gesagt. Addition sieht so aus, wie Hauptmänner machen und so. Multiplikation ist einfach oben und unten. Und auf die Art und Weise kriegt man dann eine neue Menge, nämlich die Menge K, quer, nehme ich jetzt als Notation für die Klassen. Und dann haben wir eine Addition und eine Multiplikation definiert und haben uns überlegt, ja, was ist da los? Was gelte ich für Rechenregeln? Dann haben wir auch mal so Zeug nachgerechnet, haben herausgefunden, dass sich das wirklich wie eine Addition in einem Körper verhält, dass Kringel sich wie eine Multiplikation in einem Körper verhält, in dem Sinne, dass wenn man hier einmal die Null macht, dass man dann, wenn man die Null rauswirft, eine Gruppe kriegt bezüglich Kringeln und man hat das Motivgesetz und alles, was man will. Das heißt, wir haben einfach nur dann mit diesen Klassen von Pärchen so umgerechnet, haben gesehen, da kommt wirklich ein Körper raus. Und was dann konkret passiert, wenn man von Z zu Q geht, ist nur Notation. Dass man dann halt nicht den Bruch einhalb hochschreibt, sondern so. Nur Notation. Und das Besondere ist, und jetzt kommt nämlich dieses Quotientenkörper, dem es reicht halt nicht, irgend so einen Körper zu haben, sondern der Körper soll quasi, ich rede jetzt um rein, der Körper soll sozusagen so klein wie möglich sein, mit der Eigenschaft, dass der Ring, mit dem wir angefangen haben, da drin liegt und ist eben ein Körper. Wir wollen ihn also nicht unnötig groß machen. Man könnte ja auch sagen, man benutzt gleich den Körper der komplexen Zahlen, weil er toll ist, wenn man da so wirklich machen kann. Aber im Körper der komplexen Zahlen wäre es eben nicht so, dass man da jedes Element schreiben kann als Ringelement mal Inversatz. Funktioniert nicht. Dann können wir gerne mal versuchen mit Bi oder so. Würde nicht klappen als ganze Zahl mal Inversatz eine ganze Zahl. Aber mit den Zahlen Q geht das. Ich kann ein Halb schreiben als 1 ganze Zahl mal ganze Zahl 2 minus 1. Und das kann ich für alle Zahlen aus Q machen. Und das ist ein Bestandteil davon. Also erstens Körper und zweitens kann man die ganzen Elemente mit Hilfe der Ringelemente darstellen, indem man ein Ringelement und das Inverse eines Ringelements, was nicht null ist, benutzt. Und dieses Ringelement hier, was nicht null ist, das invertiere ich jetzt nicht im Ring, weil ich das da im Allgemeinen nicht kann, sondern im Körper. Das heißt, in dieser Notation vereinfache ich jetzt schon und fasse Z als Teil von Q auf. So wie ich Q definiert habe, ist Z kein Teil. Dieses Klassending enthält keine ganzen Zahlen, sondern Klassen von solchen Paaren. Aber wir haben uns eine Abbildung überlegt, die ganzen Zahlen halt hier auf natürliche Weise was zuweist. Und dann kann man in dem Sinne sagen, ja gut, wenn ich ganze Zahlen jetzt so interpretiere, dann liegen sie als Teil meines Körpers in der rationalen Zahl. Wenn Sie das sehr interessant finden, und wenn Sie genug Leute sind, die das sehr interessant finden, dann kann ich meine ganze Vorlesung halten, wo es nur darum geht. Also wo man wirklich anfängt mit, ich glaube, dass es eine unendliche Menge gibt, und dann konstruieren wir die natürlichen Zahlen, die ganzen Zahlen, und dann erinnern wir uns an das Ding, und dann konstruieren wir R, und dann konstruieren wir C. Das ist wirklich ganz toll. Aber habe ich noch nie hier gelesen. Ich habe selbst mal so eine Vorlesung gehört als Studentin und fand es cool. Deswegen wäre ich auch gerne bereit, das zu machen. Aber habe ich es nicht. Deswegen mache ich das nur, wenn es da wirklich zum Wunsch gibt und irgendwie ein Haufen Unis kommen und sagen, wir wollen das und wir kommen und wir können das. Da würde man also sowas nochmal machen. Man würde wirklich vorne anfangen und sich dann bei jeder Stufe überlegen, wie bette ich das, was ich schon habe, jetzt in die neue Struktur ein. Denn so wie wir das jetzt immer auffassen, dass also die natürlichen Zahlen, die in den ganzen Zahlen liegen, in Q, das ist ja nicht vom Himmel gefallen, das ist tatsächlich eine Konstruktion. Das hat damit zu tun, wie wir über diese Zahlen nachdenken. Ja, man könnte das Ganze jetzt nochmal machen, und zwar mit dem Ring zu Pi, und könnte gucken, wie bastle ich jetzt einen Quotientenkörper dazu. Und wenn ich da genau die gleiche Idee verfolge, genau die gleiche Konstruktion mache, dann lande ich hier. Bei Quotienten, witzigerweise. Das ist eine schöne Übung, sich das zu überlegen, warum das so ist. Also diese Konstruktion zu machen und sich dann klar zu machen, dass der Körper, den man da gebastelt hat, in Wirklichkeit dieser Körper, also halt vielleicht nur ein bisschen anders aussieht, also dass die Elemente vielleicht erstmal anders aussehen. Ja, so ist das. Das sind die naheliegenden Beispiele, die ich jetzt so abgesehen habe.
Mhm. Also ich brauche ja immer so eine Relation dann zwischen den beiden Körpern, aber nicht knapp zwei. Wenn die Frage ist jetzt, welche sehen Sie zwei Körper, ist das ein Cosine-Körper? Wie erkenne ich so?
Dann gucken wir nur auf die Definition. Und dann müssen wir einfach nur sehen, dass es ein Körper ist mit so einer injektiven Abbildung und so, dass ich die Körperelemente schreiben kann als Ringelement mal inverse als Ringelement, gegebenenfalls einfach abgebildet. Da muss ich nur die Definition gucken. Dafür muss ich nicht die ganze Konstruktion machen. Die Konstruktion war nur dafür da zu sehen, dass es überhaupt geht. Also, dass es überhaupt Prozentenkörper gibt. Also, dass sowas wie Q überhaupt wirklich rumläuft. Aber zur Definition, wenn ich also Ihnen einen Ring und einen Körper gebe und Sie frage, ist das ein Prozentenkörper dazu, dann müssen Sie nur an die Definition denken und kurz überlegen, ja, da braucht man so eine injektive Abbildung und dann so eine Möglichkeit, die Körperelemente so zu schreiben. Und da, deswegen habe ich vorhin dieses Beispiel mit den komplexen Zahlen gebracht. Ich könnte Sie jetzt zum Beispiel fragen, ob die komplexen Zahlen ein Prozentkörper von Zergi sind. Warum sind das ein schöner Körper, das ist ein schöner Ring, ne? So, und dann, wenn Sie dann halt überlegen, was steht in der Definition, dann würde ich hoffen, dass Sie darauf kommen zu sagen, naja, die Zahl Pi ist eine komplexe Zahl. Ich schaffe es aber nicht, die zu schreiben als eine ganze gaußsche Zahl mal das Inverse einer ganzen gaußschen Zahl im Körper C. Kriege ich nicht hin. Das ist aber schon sehr fortgeschritten. Aber klar, wenn man mit so einem Thema einsteigt in die Prüfung, kann ja sein, dann sind das so Fragen, die man. Ja,
Sami. Das Problem von gerade eben mit der Erweiterung von Z nach Ubi war Serie 8 aus der 3a.
Ja.
Ich habe mir doch relativ viel Gedanken gemacht, am Ende aber drei Punkte abzubekommen, weil ich nicht erklärt habe, was diese Abbildung ist, die das eine Ringelement auf dieses Tuple abbildet. Was wird also ich habe hingeschrieben, dass das analog zur Vorlesung sein soll. Das heißt, jedes Ringelement auf 1, sich selber, 1.
Ja, aber haben Sie auch nachgewiesen, dass diese Abbildung das tut, was sie soll?
Nein.
Ah, also das war der Punkt dazu. Also der Punkt dazu war nicht, dass Sie nicht erklärt haben, was die Abbildung ist, sondern dass Sie nicht nachgewiesen haben, dass dann damit die Prozentkörpereigenschaft erfüllt ist. Dafür muss man ja was zeigen. Also man muss zeigen, dass die Abbildung, also von wo nach wo die geht, das klappt jetzt richtig, und dass die injektiv ist und dass man dann damit jedes Element aus dem Körper so mit dem Ringelement schreiben kann.
Das ist Zeit, dass man das so schreibt.
Dann haben wir jetzt eine Punktdiskussion bei Hausaufgaben und dafür möchte ich in diesem Rahmen nicht zuständig sein.
Ich wollte fragen, was da quasi gefehlt hätte. Also
das kann ich nicht sagen, weil ich für mich ja wirklich erst hätte zu gut gemacht.
Okay.
Aber da ich das jetzt gar nicht vor mir sehe, möchte ich mich auf die Diskussion jetzt nicht einlassen, sondern das wäre was für die Übung. Und dann kann ich drauf gucken, wenn Sie sich nicht einigen können. In der Prüfung wäre das ein Fall von, okay, was müssen Sie da machen, wie sieht diese Abbildung aus, was ist da zu zeigen, und dann besprechen wir das gemeinsam. Und dann beurteile ich, ob Sie die gemacht haben oder nicht. Und klar kommt es mal vor, dass in den Übungen oder auch bei den Bibis Leute Sachen anders einschätzen als ich, also strenger sind oder nicht. Sowas kann immer passieren, aber in der Prüfung ist es egal. Dann sitzt man nur ich und nur ich beurteile das für alle Studis. Das heißt, alle werden da gleich streng. Hat Ihnen das ein bisschen weitergeholfen?
Ja.
Also sich nochmal zu erinnern, was war da los? Und jetzt haben wir auch ein bisschen gesehen, was da für Fragen kommen können. Wenn das Thema gestreift wird, das war ja auch nur so ein Ausflug in diesem einen Kapitel mit primitiven Bedingungen. Aber wenn man dieses Thema schreibt, dann ist halt ganz klar, ja, wie fängt man denn da an? Wie sieht die Verknüpfung aus? Was ist ein Null-Element? Okay. Wow, da haben wir ja sogar tatsächlich, wenn wir wollen, noch Zeit, ein Ringelbild zu machen. Wollen wir das? Haben Sie noch Energie? Ich habe noch ein bisschen. Dann schalte ich um. Ich habe am Ende noch Fragen. Sie müssen sich am Ende noch ungefähr für 5 Minuten Energie aufbewahren, weil ich noch Fragen haben werde an Sie. Aber erst einmal bei Ringelbild. Okay. Was schlagen Sie denn vor, was wir quasi jetzt, also die, ich definiere die untere Tafel, die ganze als die Welt, also das Universum aller Ringe. Und wir halten mal kurz fest, was da gelten muss. Was erfüllen die Sachen, die jetzt auf der Tafel stehen? Im Universum aller Ringe, ohne weitere Einschränkungen. Was erfüllen die? Genau. Menge, zum Beispiel R, zwei Verknüpfungen, Plus und Mal. Und mit Plus haben wir eine abelsche Gruppe. Sehr schön, was haben wir noch? Reicht das?
Das assoziativ besetzt, für die
Verknüpfung
Mal.
Richtig, für Plus haben wir das, das steckt bei Gruppe mit drin. Für Mal müssen wir das extra fordern. Was noch?
Das distributiv
besetzt. Distributiv besetzt, da brauchen wir zwei. Je nachdem, ob wir bei der Multiplikation bei der Therma von links oder von rechts kommen. Aha.
Von rechts und links kommen.
Genau, und noch irgendwas? Im Prinzip war es das. Bei mir in der Vorlesung waren das die Eigenschaften R1 bis R4. Also gehen wir nochmal durch. Plus und Mal müssen Verknüpfung sein. Das ist eine der Eigenschaften. Mit Plus haben wir eine abelsche Gruppe. Mit Mal haben wir das assoziativ gesetzt. Und wir haben die beiden Distributivgesetze. Das heißt also, dass man sich quasi merken kann. Ups. Man kann sich merken, für die Verknüpfung Plus, also für die Ringaddition, haben wir viel Informationen. Für die Ringmultiplikation haben wir vergleichsweise wenig Informationen. Und deswegen ist das auch der Teil, bei dem sich dann später diese verschiedenen Ringklassen irgendwie unterscheiden. Die Multiplikation ist das, wo man auf einmal dann so Unterschiede sieht. Das ist vielleicht für die Strukturierung nochmal gar nicht schlecht, sich das so als Orientierung zu merken. Ich mache das so. Ich weiß überhaupt nicht, ob das hilft, aber ich mache das so. Okay, das heißt, hier haben wir R1 bis R4. Und alle Ringe, die uns so einfallen, landen auf dieser Tafel. Das heißt, wenn wir da in der Prüfung drüber sprechen, dann ist so der kanonische Einstieg zu sagen, was waren nochmal ein Ring? Geben Sie mir doch mal drei verschiedene Beispiele. Und dann würde ich bei jedem Beispiel einmal nachfragen, ja, ist an dem Ring irgendwas besonders? Oder nicht? Und dann kommt hoffentlich sowas wie, ja, das ist ein ganz toller Ring, der ist euklidisch, dann kann ich da nachfragen. Oder, ja, das ist ein Integritätsbereich, aber ich glaube, der war nicht faktoriell. Das frage ich natürlich auch. Zum Beispiel. So kann das laufen. Oder Sie fangen sofort an, Bild zu machen. Wie Sie möchten. Das ist ja Ihre Prüfung. Wie würden Sie denn jetzt das Bild malen? Würden Sie quasi speziell anfangen, nach dem Motto, die krassesten Ringe, die ich kenne, sind, und dann arbeiten Sie sich nach außen? Oder würden Sie quasi im Universum anfangen und dann so einschränken? Was entspricht Ihnen mehr? Das kann man ja unterschiedlich machen. Ja?
Einschränken oder aufbauen besser. Also,
Sie finden aufbauen besser, also quasi von außen nach innen?
Ja, also zuerst würde ich fast gar nichts erfüllen und dann.
Können wir machen, genau. Und Sie entscheiden das. Sie können auch die Bilder einmal so und einmal so malen für sich selber und dann gucken, was Ihnen mehr liegt oder wo Sie eine bessere Intuition haben. Das ist ja alles Ihres. Gut, diese Ringe hier auf der ganzen Tafel, die können quasi nichts. Das sind wirklich nur Ringe und da können komische Dinge passieren, das haben wir schon gesehen. Sachen, die nicht null sind, ergeben im Produkt null. Sachen sind irreduzibel, aber nicht prim oder irgend sowas. Da passieren komische Ringe und Sie müssen komische Ringe kennen. Ich werde Sie nach komischen Ringen fragen. Wenn Sie nur mit Z arbeiten können, kommen wir nicht weiter in der Prüfung. Also komische Ringe. Also. Was ist eine der ersten Einschränkungen, die wir so machen, wenn wir jetzt sagen, okay, die können nichts? Was ist so das Nächste, was ein Ring vielleicht kann, sodass es ein bisschen angenehmer ist, damit zu arbeiten? Ja? Kommutativ sein, genau. Das heißt, man braucht nur ein Distributivgesetz und man muss bei der Multiplikation halt nicht auf die Reihenfolge achten. Das waren ja auch schon vergleichsweise viele Ringe, die wir so. Aber es gibt total spannende Klassen von Ringen, die da nicht reinfallen, an denen man viel lernen kann, zum Beispiel Matrixringe. Es gibt spezielle Matrixringe, die durchaus kommutativ sind, aber eben auch andere, die es nicht sind und in denen tolle Dinge passieren, die gut sind für Beispiele. Okay, dann haben wir jetzt hier komisches Zeug. Hier haben wir kommutative Ringe und jetzt schränken wir es noch weiter ein. Was kann ein Ring noch können, außer kommutativ sein? Ja.
Ein Einselement
haben, genau. Und Hausaufgabe für Sie: Überlegen Sie sich Ringe, die kommutativ sind, die aber kein Einselement haben. Haben Sie sowas? Finden Sie sowas? Denn natürlich werde ich Sie danach fragen. Dann könnte man also zum Beispiel sagen: Ich mache hier mal so. Ich mache das immer so von dort hin. Ups.
wenn wir die quasi im Außensegment sind. Also hier, irgendein so Ring, der nicht kommutativ ist und auch sonst irgendwie nichts kann. Hier, kommutativer Ring, aber kein Einzelelement. Kommutativer Ring mit Einzelelement, der aber jetzt irgendwie das nächste nicht kann. Was könnte jetzt so das nächste sein, was man da hinschreibt als neue Ebene? Die Nullteilerfreiheit, genau. Und auch hier wieder, was sind so die Zwischendinger? Also zum Beispiel Ringe, die nicht kommutativ sind, aber nullteilerfrei. Oder die kommutativ sind und nullteilerfrei, die aber kein Einzelelement haben oder so. Also so diese Zwischensachen. Das ist auch nicht schlecht, sich das zu überlegen. Aber ich würde jetzt in der Hierarchie so weitergehen, dass ich sage, Integritätsbereich. Also kommutativ mit 1 und nullteilerfrei. So, was gilt wo? Wir sind jetzt quasi über die Definition rangegangen. Man kann sich aber umgekehrt fragen, was kriege ich wodurch? Kommutativität kriege ich, wenn ich irgendwo oben drüber was habe, was kommutativ ist, zum Beispiel ein Körper. Nullteilerfreiheit kriege ich, wenn oben drüber irgendwas ist, was nullteilerfrei ist, zum Beispiel ein Körper. Deswegen finde ich ja Teilringe von Körpern so toll. Die sind langweilig, aus anderen Gründen. Hey, aber toll für diese Eigenschaften. Darf ich kurz meiner Irritation folgen und fragen, was gibt es in der Problem?
Ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir oben ein bisschen länger brauchen, weil wir den Raum mit 2 haben.
Ach, der ist noch belegt.
Der ist noch belegt, ja.
Dann müssen wir hier leider ein bisschen. Okay. Aber bis 2 können wir, glaube ich, auch machen, weil der Raum hier nämlich, glaube ich, erst ab Viertel nach 2 gebucht ist. Wenn jemand kommt und uns rauswirft, dann werde ich sehr charmant sein.
Ja, wer
Lust hat,
kann ja
immer
mithelfen, wenn wir
ab 2 sind. Ja, das ist voll gut, wie einfach alle mithelfen, Tische zusammenstellen.
Super.
Danke.
Ja, nicht, dass jetzt alle verwirrt da stehen und keiner findet
irgendwas. Nee, wir wissen Bescheid, wir kommen erst kurz nach 2 und helfen alle mit. Super. Okay. Danke.
Danke.
Habe ich den Satz vorher zu Ende gesprochen? War das sinnvoll, was ich vorher gesagt habe? Nee, ne? Sie dürfen ja das sagen. Sie dürfen sagen, Frau Weigel hat Quatsch erzählt. Es war kein zusammenhängender Satz. Wo war ich denn ungefähr? Ich glaube, ich war bei Teilchen von Körpern, oder?
Das
genau. Teilringe von Körpern sind insofern irgendwie ganz cool, als man da sofort Kommutativität, Nullteilerfreiheit und so weiter hat. Man hat nicht unbedingt immer ein Einzelelement, deswegen ist nicht sofort klar, dass man Integritätsbereiche kriegt. Vorsicht! Aber ganz viele Eigenschaften kriegt man geschenkt. Und das macht die gleichzeitig schön und irgendwie langweilig. Langweilig deshalb, weil man eben nicht in diesem Zoo von seltsamen Ringen landet. Und ich mag ja den Zoo der seltsamen Ringe. Ja.
Ich dachte, den Körper hat schon immer.
Ja, aber es kann ja Teilringe geben, die kein Einzelelement haben.
Ach so. Okay.
Und dann wären die immer noch kommutativ und auch immer noch nullteilerfrei, weil sich das auf jeden Fall vererbt. Aber es könnte ja sein, dass es mit dem Einzelelement schief geht. Dass sie also keins haben oder ein anderes oder so.
Ja. Ja.
Wobei ein anderes im Körper. Oh. In Ringen passieren komische Dinge. Also Ring mit Teilring mit einer anderen Eins und so, das gibt's alles. Ja. Und ich hoffe immer, dass ich Ihnen im Laufe der Vorlesung genug von diesem komischen Zoo zeige. Aber man kann ja nicht alle Beispiele besprechen. Das heißt, irgendwann sind Sie abgefordert, loszugehen und sich Ihren eigenen Zoo zu suchen. Ansonsten können Sie mich ja auch fragen. Hier gilt jetzt schon einiges. Gucken Sie in die Vorlesung, was wir alles so an Lemmata hatten, in denen nur als Voraussetzung stand Integritätsbereich. Da war schon einiges los. Man kann da schon so Konzepte, also Teilbarkeit und so haben wir eh schon. Man kann hier jetzt plötzlich so Konzepte machen wie Einheiten. Denn wir haben ein Einzelelement, also kann man über Teiler vom Einzelnen sprechen. Dann kann man über Assoziiertheit sprechen, man kann Irreduzibilität definieren, man kann Primelement sein definieren. All das geht hier schon. Nur, dass ein bisschen wild ist, was mit diesen Elementen passiert. Wir haben Ringe gesehen, die Integritätsbereiche sind, aber in denen die Begriffe prim und irreduzibel nicht zusammenfallen. Zum Beispiel. So viel zum Thema, was gilt wo. Insbesondere haben wir in Integritätsbereichen im Allgemeinen noch keine DGTs. Die sind dafür noch nicht stark genug. Da müssen wir es noch weiter einschränken. Was für andere Klassen von Ringen fallen denn noch ein? Was haben wir noch so? Faktorielle Ringe? Wo würde ich den jetzt hinmalen? Sind wir dann schon sehr weit drin? Das ist schon sehr speziell.
Achso, ich dachte eher Faktorringe.
Achso, Faktorringe. Faktorringe sind ja eher ein Typringe und nicht so sehr eine Klasse im Sinne von über die Eigenschaften reden.
Okay.
Ja, und ich sage das deshalb, ich möchte das kurz spezifizieren, wenn ich darf.
Zum Beispiel könnte man ja über Faktoringe von Z sprechen. Und ich hoffe, dass Sie alle wissen, dass Faktoringe von Z in sehr unterschiedlichen Geschmacksrichtungen kommen. Wer klärt mich auf, was da alles geht oder schief geht in Faktoringen von Z? Was da los?
Wir haben zum Beispiel bei Z-Modulo 4Z keinen Integrationsvergleich.
Richtig, Z-Modulo 4Z ist ein süßer, kleiner, niedlicher Ring, kommutativ mit 1 Element, aber Nullteil. Genau, also nicht mein Integritätsbereich. Sehr schade. Kann bei Faktoring von Z noch was anderes passieren?
Also es kann bis zu Körpernähen.
Richtig.
Faktoring, die von einem Primelement erzeugt werden.
Genau. Wenn wir ein Ideal nehmen, was von einem Primelement erzeugt wird, also zum Beispiel 5 mal Z, dann kriegen wir als Faktoring einen Körper. Hausaufgabe für Sie. Sind das die einzigen beiden Möglichkeiten? Also entweder Körper, sprich ganz toll, also finde ich, ist zwar ringtheoretisch nicht interessant, aber ansonsten toll, oder kommutativ mit 1 Element, aber mit Nullteilern. Sind das vielleicht sogar die einzigen beiden Möglichkeiten, die es gibt? Das ist eine coole Prüfungsfrage. Sie bringen doch Ideen. Okay, deswegen also Faktoringe nicht hier mit, sondern als Beispiele für die Schichten gerne, aber nicht als Klasse von Ringen, einfach weil sie so unterschiedlich sind. Welche anderen Klassen von Ringen könnten wir jetzt hier noch mit einprobieren? Ja?
Faktorielle
Ringe, genau, was haben Sie?
Hauptidealringe.
Hauptidealringe, super, was haben Sie noch? Ah, okay, dann haben wir gleich drei Wörter. Wie muss ich die hier hinpuzzeln? Ja, Sie dürfen das alle für Ihren Ring sagen. Sie dürfen anfangen.
Ich glaube, in der Reihenfolge, wie wir es eben gesagt haben. Faktorielle Ringe, Hauptidealringe, dann Euklide.
In der Reihenfolge, von innen nach außen oder von außen nach innen?
Von außen nach innen.
Von außen nach innen? Das heißt, die nächste Schicht wäre jetzt faktoriell? Dann nicken jetzt Leute. Was wollten Sie sagen? Sie.
Nein.
Ihre Kollegin.
Ich hätte auch euklidisch gesagt.
Erst euklidisch. Also hier erst euklidisch und dann geht es weiter nach innen. Das würde also heißen, euklidisch, Hauptidealring faktoriell und nach unserer Logik erfüllen ja dann die Ringe, die hier unten so ganz speziell sind, alles. Das heißt also, jeder faktorielle Ring wäre auch ein Hauptidealring und wäre auch euklidisch. Stimmt das?
Wenn Sie so fragen, stimmt
es. Also wenn ich schon so frage? Genau falsch rum leider. Das, was ursprünglich vorgeschlagen wurde, war genau richtig. Von außen nach innen weiter, erst faktoriell, denn das ist allgemeiner als Hauptidealring und das ist allgemeiner als Euklidisch. Sind das schon der Menschen?
Ja. Wir wollen aber wahrscheinlich gleich in den Hörsaal, weil die wahrscheinlich die Vorlesung haben.
Okay, dann können wir vielleicht noch ein bisschen Geduld finden. Die faktoriellen Ringe sind die ersten, die wir in dieser Reihenfolge, wenn wir jetzt so vorgehen, kennenlernen, in denen es GGTs gibt. Und das liegt an der eindeutigen Faktorisierung in Einheiten und irreduzible Elemente. Die kann man benutzen, um GGTs konkret zu finden. Wir haben im Allgemeinen nicht so etwas wie einen euklidischen Algorithmus. Das kommt erst später. Aber man kann GGTs finden. Und insbesondere sowas wie Teilerkrankheit. Ja.
Wenn ich mich jetzt nicht irre, haben wir GGTs auch auf Integritätsbereichen.
Gibt es im Allgemeinen dann nicht. Nee, haben wir nicht definiert. Also, ich habe das Konzept da definiert, aber habe nicht gesagt, dass es das da im Allgemeinen gibt. Und wir haben ja auch Integritätsbereiche gesehen, in denen es keine GGTs gibt. Das heißt, die Definition kann ich da zwar machen, aber nur weil ich da das Wort definiere, heißt es ja nicht, dass es das immer gibt. Ich kann ja auch für allgemeine Ringe sagen, eine Einheit ist bla, aber wenn der Ring halt kein Einzelelement hat, dann gibt es halt keine Einheit.
Also gibt es GGTs immer in faktoriellen Ringen?
Ja.
Nie in Integritätsbereichen?
In Integritätsbereichen im Allgemeinen nicht, aber wenn der Integritätsbereich halt speziell genug ist, zum Beispiel ein euklidischer Ring,
ja,
dann schon. Und je nach Klasse von Ringen habe ich eventuell auch Kochrezepte, wie ich GGTs finde. Und da können wir gerne gleich im Workshop das noch vertiefen, wenn Sie wollen. Denn wir haben ja verschiedene Eigenschaften, verschiedene Lemmata rund um GGTs in den verschiedenen Klassen von Ringen. Und es gibt noch mehr, was wir auch noch wissen, was ich in der Vorlesung nicht erzählt habe, was man auch noch machen könnte. Ja?
Und so ein Ring, der es nicht schafft, ein faktorieller Ring zu sein, aber noch im Integritätsbereich ist, da gibt es dann nicht, oder?
Da gibt es dann im, also ich bin jetzt vorsichtig, weil ich nicht behaupten möchte, dass die Existenz von GGTs gleichwertig dazu ist, faktoriell zu sein. Da müsste ich kurz drüber nachdenken. Aber man kann es dann jedenfalls nicht garantieren.
Okay.
Ja. Und solche Beispiele haben wir auch gesehen. Sie hatten auch eine Frage?
Ab dem Faktoriellen sind doch jetzt auch alle Primelemente irreduzibel.
Genau, da sind Prim und irreduzibel gleichwertig.
Und ab dann geht es auch in allen anderen.
Ja, genau. Genau. Das heißt, jetzt kommen als nächstes die Hauptidealnummer. Und dann kommen die euklidischen Ringe. Machen wir so als ER. Fehlt noch was? Habe ich jetzt etwas Komisches gemacht? Nö, es geht. Ja.
Und wir da jetzt noch einen Körper reinsetzen?
Genau. Körper sind ja auch Ringe. Und die sind kommutativ, 0,3 mit 1, bla bla bla. Wir haben gezeigt, dass alle Körper euklidische Ringe sind. Das heißt, natürlich habe ich hier unten auch noch so ein Körperzeug. Und in Wirklichkeit, ich meine, es gibt viele Körper. Also gibt es von all denen viele, aber hoffentlich ist es ein bisschen deutlich geworden und mein Malen hat nichts mit Quantität zu tun. Ich habe einfach nur gemalt. Es gibt viele Ringe. Und in gewisser Weise werden die umso interessanter, je weniger tolle Eigenschaften sie haben, weil dann da auf einmal so Strukturen entstehen, die man sonst nicht hat. Zum Beispiel sind Körper aus der Perspektive von Prim, Irreduzibel und Einheiten super langweilig. Okay, was noch? Sie haben ja gleich noch ganz viel Zeit, mit mir zu sprechen, aber ich denke, wir können uns ruhig noch 5 Minuten nehmen. Was gibt's noch?
So spezielle Körper wie halt ein Konzentrikörper oder ein Inkörper oder so, könnte man die jetzt auch quasi auch mal anführen oder ist das die Weltbildung?
Nee, das ergibt nicht so viel Sinn, weil man dann, also man könnte jetzt noch so unterscheiden nach Charakteristik oder bla, aber ringtheoretisch wird es nicht mehr interessanter. Ringtheoretisch ist in dem Moment, wo wir einen Körper haben, eigentlich Feierabend, denn dann habe ich die additive und multiplikative Struktur halt verstanden. Ich weiß, was los ist und dass Irreduzibilität kein spannendes Konzept ist und dass Einheit kein spannendes Konzept ist und außer Null teilt immer alles alles, bla bla.
Ja.
Das heißt, ringtheoretisch denke ich mir dann so, ja, gell. Aber sobald ich aus einer anderen, über eine andere Brille darauf gucke, denke ich mir, Körper, yay. Ja.
Wo sind Polynomenringe?
Sehr spannende Frage. Danke. Ganz tolle Frage. Wo sind Polynomenringe? Genau wie Faktorien von Z, Moment, genau wie Faktorien von Z würde ich die jetzt nicht als Kategorie hier mit reinnehmen, aber sie liefern natürlich ganz tolle Beispiele, genau wie Faktorien von Z. Also gucken wir doch mal, was für Polynomringe kennen wir und wo würden die sich hier in diesem Bild finden? Das ist ganz toll und auch wieder eine tolle Prüfungsfrage. Wo in diesem Bild sind denn Polynomringe?
Wir brauchen auf jeden Fall kommutativen Ring mit 1.
Wenn der Ursprungsring kommutativ ist, dann ja. Aber man kann ja auch Polynomringe basteln über Ringe, die nicht kommutativ sind. Und auch kein Einzelelement. Ah, Einzelelement braucht man schon. Sonst kann man den Polynomring, so wie wir es in der linearen Algebra gemacht haben, nicht konstruieren. Aber Kommutativität braucht man erstmal nicht. Also man kann Polynomringe über komischen Ringen definieren. Vielleicht sagen wir es so. Und dann gibt es haufenweise Eigenschaften, die sich vom ursprünglichen Ring auf den Polynomring vererben. Aber eben nicht alle. Also können wir mal kurz in der Vorlesung überlegen, was hatten wir denn da so? Was ist mit Integritätsbereich? Zum Beispiel, wie vererbt sich das? Passt das? Was wollten Sie sagen? Was anderes? Oder was fragen?
Egal.
Okay, ich mache weiter, dann komme ich aber gleich drauf zurück. So, wo die sich in diesem Bild finden, hat was mit dem Koeffizientenbereich zu tun. Was hatten wir denn da in der Vorlesung? Was wissen wir denn? Das ist ja gerade Witz, Polynomringe sind manchmal ganz toll und manchmal ganz schrecklich. Ja?
Also wir wissen zum Beispiel, dass Zx ein faktorieller Ring ist.
Genau. Z ist faktoriell, Zx auch und das haben wir immer. Wenn wir mit einem faktoriellen Ring anfangen, ist der Polynomring faktoriell. Das ist also richtig super gut. Ganz viele Polynomringe finden wir deswegen hier. Nicht alle, aber einen. Was noch?
Ja, wir hatten auch Polynomringe über Körper und die schaffen es eine Stufe weiter. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die auch
euklidisch sind. Ah, kann jemand helfen? Polynomdivision? Und der Grad? Der Grad als euklidische Normfunktion, und man benutzt Polynomdivision, um zu zeigen, dass das alles funktioniert. Über Körpern geht das. Über Körpern sind Polynomringe euklidisch. Das ist ganz toll, deswegen auch Hauptidealringe. Im Allgemeinen weiß man es nicht. Und auch hier ist wieder spannend, diese Zwischenstufen sich anzugucken. Zum Beispiel haben wir ja in der Vorlesung gesprochen, dass ZX kein Hauptidealring ist. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu zeigen. Da möchte ich auch wirklich nochmal ermuntern, sich nicht nur die Argumentation in der Vorlesung anzugucken, sondern auch mal zu schauen, geht es auch anders. Ja.
Was ist denn die Form von
der Grad?
Also der Grad.
Genau. Wenn man über Körpern arbeitet, kann man den Grad als Normfunktion nehmen. Denn wenn man das Nullpolynom rausnimmt, landet man dann ja in N0. Polynome außer dem Nullpolynom haben immer mindestens Grad 0 und man hat die Gradformel und man kann Teilen mit 30 machen und all diese Dinge. Das geht alles. Haben wir alles besprochen? Haben wir sogar schon, aber mit anderen Wörtern in der linearen Algebra gemacht. Wenn Sie nochmal gucken, was wir in der linearen Algebra zu Polynomen gemacht haben, dann erkennen Sie Sachen aus der Algebra wieder, aber ich habe gewisse Wörter natürlich nicht benutzt, weil wir die Theorie noch nicht so entwickelt hatten und weil ich sie in der linearen Algebra auch wahrscheinlich verschreckt hätte mit dieser Theorie. Okay. Ringe, was können Sie, was gilt? Wir haben so ein bisschen angerissen, GGTs, wo ist prim und irreduzibel gleich, wo nicht, bla bla bla. Normfunktion, Hauptideale, Polynomringe einsortieren. So von Beispielen. Ich kann nicht oft genug sagen, dass Sie einfach unfassbar viele Beispiele brauchen und auch Gegenbeispiele zu irgendwas für die Prüfung einfach, weil Sie ganz viel danach fragen werden. Da kann ich immer gut dran sehen, so wie Sie argumentieren. Ja. Nicht, dass ich wüsste. Normalerweise ist das kein Körper. Um einen Körper zu kriegen, muss man dann einen Quotientenkörper basteln. Können Sie machen. Sie können sich mal so einen schönen Polynomring nehmen, zum Beispiel Qx, und dann darüber einen Quotientenkörper basteln. Das geht alles. Kann alles machen. Ja.
Könnten Sie vielleicht ganz kurz ein Beispiel sagen für einen Integritätsbereich, der aber kein Hauptidealring ist, aber nicht Zx? Also Zx ist ja kein...
Ja. Z adjungiert I Wurzel 3. Das ist ein Teilring von C, der ein Integritätsbereich ist, aber der nicht faktoriell ist und deswegen auch kein Hauptideal. Hatten wir in der Vorlesung, I Wurzel 3, glaube ich, I Wurzel 5, irgend sowas. Da hatten wir Beispiele in der Vorlesung, gucken Sie sich das nochmal an. Genau, und da kann man wirklich konkret Elemente finden, die irreduzibel sind, aber nicht prim und so. Ja, sieht man, was da schief geht. Willkommen zu. Ich glaube, wir müssen aufhören. Bestimmt sind da schon ungeduldige Menschen, oder? Ich lusche mal um die Ecke. Vielleicht sollte ich vorher hier alles ausmachen, auf die Uhr gucken
und sicherstellen, dass das Video auch wirklich die ganze Zeit lief. Ja, das lief alles, das ist toll, es ist 2 Uhr.
Dann können wir doch hier erstmal, oder? Das waren sehr produktive 90 Minuten. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Und dann sehen wir uns ja vielleicht gleich im 5. Stock und Sie können einfach mich weiter mit Fragen löchern. Bis gleich. Erstmal vielen Dank. Bis hierher.